Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Peter und es war schon mal die richtige Entscheidung, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Hallo Tobias.
Hi Peter. Ja, wir haben heute mal wieder eine Gastfolge, mega genial. Wir haben Miriam Sasse zu Gast. Sprechen mit Miriam über Agilität und über Skin in the Game. Also wie treffen wir Entscheidungen in agilen Kontexten? Was passiert mit Entscheidungen, wenn die Welt draußen immer dynamischer wird, wenn viele Überraschungen auf uns warten? Und Stichwort Überraschungen, wir zücken auch eine kleine Überraschung in der Folge, und zwar einen Switch-Joker. Und wenn du dich jetzt fragst, was ein Switch-Joker ist, dann würde ich dir empfehlen, dran zu bleiben. Aber du kannst dich wie immer entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, herzlich willkommen heute bei uns im Podcast Dr. Miriam Sasse. Miriam ist Agile Executive Consultant und ganz viel in der agilen Welt unterwegs, hat auch einen Podcast dazu, also ist selbst auch Podcast-Host, war schon auf TEDx-Bühnen, also ist auch Sprecherin, hat uns eben auch gerade verraten, dass sie morgen schon wieder auf einer Bühne steht und da eine Präsentation gibt, Bücherautorin und ja, ich würde mal sagen, sehr vielseitig interessiert. Wir freuen uns, dass du da bist, Miriam. Herzlich willkommen bei Kopf und Bauch.
Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Tobias und Peter. Danke, dass ich hier sein kann.
Genau. Und wie es unsere Stammhörerinnen und Hörer schon wissen, wir fangen immer mit einer kleinen Entweder-oder-Schnellfragerunde an, um so ein bisschen die Entscheidungsskills unserer Gäste zu testen. Und deswegen auch an dich, Miriam. Bist du bereit?
Ja, klar.
Okay, dann übergebe ich an unsere Ada.
Frage Nummer 1. Kopf oder Bauch?
Ja, Kopf.
Frage Nummer 2. Agil oder Wasserfall?
Agil.
Das war erwartbar. Bei Frage Nummer 3 bin ich sehr gespannt. Karten oder Brettspiel?
Brettspiel.
Nummer 4. Miro oder Mural?
Oh, Concept Board. Aber das war jetzt nicht die Frage, ne?
Nicht das eine, sondern auch nicht das andere. Ne? War das nicht die letzte Folge?
Tetralemma, nicht das eine oder nicht das andere. Sehr gut. Clever geantwortet.
Was ganz anderes. Ja, sehr gut.
Und die fünfte Frage, Berge oder Meer?
Meer, auf jeden Fall.
Dann lade ich dich herzlich ein zu mir an die Ostsee.
Oh, du sprichst mit einem Nordseemädchen.
Nein, dafür sind wir zu weich.
Ja. Okay, dann gibt es jetzt noch eine Bonusfrage, Nordsee oder Ostsee.
Ja, das ist klar, ne?
Das ist schon beantwortet. Genau, das ist ja ein See. Für die Nordseeleute sind wir eine See.
Euer Dümpel.
Das zählt nicht. Ja, genau, die brauchen richtig raue Wellen.
Okay, ich hab Bock drauf. Es gibt heute ein bisschen Beef, sehr schön. Okay, ja, das war's schon.
Cool.
Einer der wenigen, die Kopf antworten. Ich glaube, wir hatten gefühlt mehr Bauch, richtig, Peter?
So ein Witz. Würde ich auch, also jetzt, schreiben. Genau, haben wir ja nicht, haben wir schon mal gesagt. Also ein Gefühl würde ich auch sagen, ein Drittel, zwei Drittel. Tatsächlich, obwohl wir doch den einen oder anderen Bauchentscheider doch gesehen haben, also der sich als Bauchentscheider genannt hat, doch ziemlich kopflastig ermittelt haben.
Und umgekehrt.
Aber wenige, genau, ja, tatsächlich auch, umgekehrt auch, aber wenige, die sich, oder weniger, die sich auf jeden Fall als Kopfentscheider sehen, ja, doch tatsächlich
finde ich spannend.
Genau, vielleicht entpuppt sich Miriam ja auch noch als Bauchentscheider.
Habt ihr schon mal diskutiert, dass der Glaube herrscht, dass man eigentlich nur denkt, man hätte sich mit dem Kopf entschieden, aber eigentlich jede Entscheidung eine emotionale Entscheidung und dadurch eine Bauchentscheidung ist?
Ja, das ist ja so ein bisschen auch die, ich sag mal, fast wissenschaftliche Meinung, dass ja am Ende nachher das Abwägen, und das ist ja eigentlich für mich die Kopfentscheidung, das tatsächlich bewusste Abwägen,
genau,
zu einem stimmigen Gefühl kommt und das natürlich wiederum als Bauchentscheidung deklariert werden kann. Genau, deswegen ist es ja gar nicht so trennbar, deswegen sind wir ja auch Kopf und Bauch, aber ich glaube so ein bisschen, um das zu überreizt darzustellen, ist ja bei uns immer dieser Bauchentscheider, dieser reine Intuitive, ne, der sagt einfach, weiß nicht, typisch im Vorstellungsgespräch, die ist es oder der ist es, das fühle ich, das passt.
Ja.
Und der andere, der dann eben sagt, nee, du, ich mache mir meine Bewertungskriterien, ich schaue schon mal, was sind so die Aufgaben, die Fragen, werte ab, vergleiche, bin da vielleicht auch ein bisschen im Scoring-System und so weiter. Und am Ende kommt ja trotzdem ein stimmiges Gefühl und sagt, nee, das mache ich. Also das wäre so der Kopfentscheider auf der linken Seite, da stehe ich so. Und jetzt mal extrem der reine Intuitive, der jetzt sagt so, nö, Ich muss diejenige einmal sprechen, das reicht mir. So,
ne? Ja. Nee, als Ingenieurin muss ich alles analysieren und erstmal in seine Bestandteile zerlegen. Das ist ganz klar, bevor ich da eine Entscheidung treffen kann. Von daher.
Da tun wir uns dann immer so wohl, ich bin ja auch Ingenieur, tun wir uns ja so gut dann mit der Komplexität, die ja dann doch nicht immer so ganz einfach zerlegbar ist.
So ist es.
Okay, cool, aber nee, interessant. Genau, bin mir gespannt, ob du dann tatsächlich wirklich immer so kopfentscheidungsmäßig unterwegs bist. Aber Tobias hat es angekündigt, agiles Entscheiden ist heute das Thema, also Agile Consultant, ja, wir gehen mal ins Deutsche, ganz einfach ein Berater sozusagen in der agilen Welt. Ja. So würde ich es jetzt erstmal so lassen. Das ist ja nicht agiles Entscheiden per se, sondern ich denke mal, da geht es viel um Umgebungen, Projekte, Firmen, die sich einfach um eine, ich sag mal, stark ändernde Umgebung, glaube ich, anpassen müssen. Vielleicht sagst du mal so ein bisschen auch, was du unter agil verstehst. Ich sag's mal so bewusst provokativ vielleicht auch am Anfang.
Ja.
Als ich noch bei Audi gearbeitet habe, schon eine Zeit lang her, da ist das sind das so ein bisschen aufgetaucht, so das Thema agil, und dann hat mal einer gesagt, ja, agil, jetzt ist halt alles, sage ich heute so und morgen so und alles ist richtig, alles ist agil, okay, nichts ist mehr so, wie es mal war. Was erinnert mich mein Geschwätz von gestern so ein bisschen, ja?
Ja, genau.
Aber das ist ja nicht agil, ne?
Nein, das ist nicht agil. Oder auch doch.
Siehst du?
Ja, schwieriges Thema. Könnten wir eine ganze Folge allein nur darüber, ich glaube, es gibt auch eine ganze Podcast-Serie nur über, was ist eigentlich agil. Für mich ist agil erst einmal das Zusammenarbeiten in einer sehr dynamischen, sehr flexiblen und veränderbaren und instabilen Welt. Das finden wir in unterschiedlichen Kontexten. Und ich glaube, mich prägt da vor allem meine Geschichte, also meine persönliche Vergangenheit. Ich habe in einem Forschungsprojekt an der Universität versucht, eine kunststoffverarbeitende Anlage irgendwie mit Intelligenz vollzustopfen. Und habe da, das war aber 2008 bis 2011, also schon sehr lange her, so mit den Anfängen von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzen rumexperimentiert. Mhm. Und da könnt ihr euch vorstellen, vieles, was wir ausprobiert haben, hat nicht funktioniert. Also konnte man von einer Woche zur nächsten Woche wieder alles hinwerfen und wieder was ganz Neues ausprobieren. Das war nicht, weil wir das wollten, sondern weil einfach das Resultat uns zeigte, es macht keinen Sinn, den Weg in der Richtung weiterzugehen. Und genau das machte für mich dann auch das agile Arbeiten aus. Und das war für uns im ersten Moment ein sehr natürlicher Weg, den wir beschritten haben, zu sagen, wir planen wochenweise. Wir setzen uns montags morgens hin, überlegen, was gehen wir diese Woche an und reflektieren das am Freitagnachmittag. Und irgendwann kam auf mich jemand zu aus den Reihen der IT, also der Informatik-Studierenden und Promovierenden und meinte, ja, das, was ihr da macht, das ist doch Scrum, das ist doch agil. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Das war also so rund um 2010 und ich bin nicht mehr von weggekommen. Also das verfolgt mich seitdem, das Thema. Und ich bin auch seitdem immer in Teams unterwegs, die sich genau in dieser agilen Welt bewegen. Die sagen, wir haben neue Technologien, wir haben einen super veränderbaren Markt, wir haben mit unseren Kunden so viel wechselhafte Stimmung und so viel wechselhafte Situationen im Projekt. Wir müssen einfach damit zurechtkommen und müssen agil arbeiten. Ja.
Also ist es schon, ich würde es mal fast so zusammenfassen, du korrigierst mich da. Also der Unterschied, man könnte jetzt sagen, das ist ja Try and Error. So, aber ist es ja nicht, sondern ist es ja tatsächlich ein systematisches, und Tobias, ein systematisches nach vorne irren, ja, weil das macht ja diese Wissenschaft aus, dass du nicht weißt, was hinter der Hypothese steht, ne? Also das Hypothesen falsifizieren, jetzt mal wieder so in der Fachsprache, heißt ja, ich versuche eine Hypothese zu widerlegen oder zu bestätigen, das Ergebnis ist offen. Die Arbeit ist erfolgreich, wenn ich auch rausgefunden habe, es stimmt nicht so. Ja. Ne? So und da wir nicht wissen, was hinter der nächsten Information in der Forschung liegt, können wir danach auch unsere Entscheidung ändern. Und das ist halt eben diese Dynamik. Und das ist jetzt nicht ein Trial and Error. Ich mache ohne, ich sag mal jetzt, nachzudenken, einfach irgendwas und lerne durch Feedback. Geht natürlich auch manchmal. So ein bisschen Aber das ist schon systematisch vorgehen, weil Forschung ist ja gar nicht so zufällig. Ne? Man ist da ja schon sehr methodisch unterwegs. Ne? Aber dennoch,
hier
in dem Fall bei dir wirklich wöchentlich mit neuen Informationen, weil man eben dort eben in einem Bereich war. Und das ist, glaube ich, ausschlaggebend. Mhm. Damals hast du geschrieben, noch sehr am Anfang, der KI war noch am Anfang, mit einem neuen Thema verknüpft, dass man eben eine Umgebung hat, die sich sehr stark ändert, beziehungsweise ändert, weil die Informationen völlig unbekannt sind.
Ja. Ja,
also das ist so, das glaube ich, das ausschlaggebende Thema. Und das, glaube ich, ist auch für alle, die über Agilität sprechen, für sich das Erste, was sie, glaube ich, abchecken müssen. Mhm. Bin ich überhaupt in so einem Umfeld? Ich sage jetzt mal ganz salopp, mein Bruder, der eine Firma hat, eine gut laufende Firma mit mehreren Mitarbeitern, also über, weiß ich nicht, was nennt man das jetzt, über Millionen, 6-7-stelligen Beträge umsetzt im Jahr. Mhm. Der ist aber in einem Business, was relativ planbar noch ist.
Ja.
Noch, sage ich bewusst, ne, weil wir sind ja auch global. Aber ist jetzt für ihn agile Entscheidungsfindung das Richtige? Oder ist er jetzt eher schon derjenige, der prozessual etwas vielleicht...
Ja, er wird wahrscheinlich diese und jene Bereiche haben. Ne? Also ich bin davon überzeugt, dass jeder Unternehmer, jedes Unternehmen Bereiche hat, wo es wahnsinnig schnelllebig ist, super flexibel ist und Bereiche hat, wo es sehr träge ist, sehr stabil, wo man Entscheidungen treffen kann, die dann auch mal über 3 Jahre aufrechterhalten werden können, ne? Oder auch noch länger so. Ne?
3 Jahre ist bei dir also schon ein langer, träger Prozess. Also ich kenne da so Firmen, die reden da so von 15, 20, 30.
Ja, das eine ist der Schein und das andere das Sein. Ne? Also ich glaube, viele Unternehmer glauben auch noch, dass sie, ich sage jetzt mal zum Beispiel im harten Maschinenbau, ein Produkt auf den Markt bringen können, was 15 Jahre auf dem Markt bestehen kann.
Was nicht?
So dass sie dann das nächste Produkt für in 15 Jahre andenken können. Aber die Frage ist wirklich, besteht das in 15 Jahren noch? Ja. Ich glaube, und das ist gar nicht so einfach, dass vorauszusagen. Da ist die Zukunft so variabel im Moment.
Und was ich jetzt da noch dazu addieren würde, du hattest ja den Markt genannt, also die werden ja trotzdem Überraschungen von außen erleben. Also selbst wenn deren Produkt für 15 Jahre Bestand hat und ich muss an diesem Produkt vielleicht nichts verändern und mein Produkt kann so bleiben, gibt es ja trotzdem Überraschungen von Kunden, wo ein Kunde sagt, ich brauche jetzt das noch oder bei mir hat sich in der IT-Infrastruktur das und das geändert. Bei uns ist jetzt plötzlich eine neue Schnittstelle aufgetaucht. Oder wenn ich mal nicht auf die Kundenseite gucke, sondern auf die Lieferantenseite. Ich habe trotzdem eine Dynamik am Markt auf der Lieferantenseite zum Beispiel.
Oh ja.
Mein Lieferant ist nicht mehr da, der ist insolvent. Oder ich habe Lieferverzögerungen, keine Ahnung, da ist wieder so ein blödes Schiff irgendwie im Suezkanal stecken geblieben jetzt kommt plötzlich mein Material nicht in die Produktion. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt auf dem Produkt tatsächlich diese Stabilität habe, was ich auch persönlich so ein bisschen in Frage stellen würde, gerade wenn so Maschinen vernetzt sind und wenn wir dann quasi so diese IT-Welt reinkriegen, selbst wenn das so wäre und das Produkt ist 15 Jahre stabil, werde ich nicht im Unternehmen alle Entscheidungen auf diese 15 Jahre treffen können, sondern ich habe ja trotzdem selbst in einem Produktionsumfeld habe ich ja Überraschungen.
Ja.
Also ich glaube, jeder Produktionsleiter wird zustimmen, wenn er sagt, ja, also meine Woche war nicht so wie geplant.
Ja.
Also da wird es Wochen geben, die nicht so wie geplant laufen, richtig?
Ja, genau.
Jetzt bist du ja schon im Zeithorizont oder der Zeittaktung von Wochen. Ne? Und das ist ja sicherlich auch da, wo du dann berätst tatsächlich, wo es dann auch wirklich darum geht, methodisch richtig gut zu sein, weil eben die Agilität das einzige Mittel eigentlich ist, weil dann diese Scheinsicherheit oder auch die Starre dann so zum Problem wird, ne? Weil man dann eben nicht mehr mitführen kann oder folgen kann und das dann wirklich richtig auch wirtschaftliche Schäden hat. Vielleicht nochmal im Kontext, du hast gesagt, für den Moment, hattest du gesagt, also für den Moment eben die Volatilität so hoch ist. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist das nicht wahrscheinlich, es ist ja der bleibende Zustand. Es ist eigentlich fast nicht logisch begründbar. Es gibt auch eigentlich keine wissenschaftliche Tendenz, dass irgendeiner sagt, wir werden wieder in eine, ich sag mal, bekannte vor den 30, 40, 50 Jahren stabile Welt, so wie wir sie kennen, kommen. Ja, wie stabil das dann auch war, aber schon doch über 10 Jahre, teilweise eine Generation lang relativ gleichmäßig, ja, keine signifikanten Veränderungen, sondern ganz im Gegenteil eigentlich diese starken Veränderungen immer in kürzeren Schritten kommt, aufgrund von Globalisierung, aufgrund von Digitalisierung, aufgrund von technologischen Fortschritten und so weiter. Und dementsprechend ist es so, dass wir ja das Skillset, so würde ich es mal nennen, in unseren Koffer packen müssen. Und Tobias und ich reden ganz oft über, ja, unseren, ne, wir sagen ja immer, wir trainieren Entscheidungskompetenzen, weil du nicht mehr diese eine Entscheidung triffst, sondern du musst dann wissen, wenn die Situation kommt, wie kannst du damit reagieren? Und dann ist es eben dann doch wieder der intuitive Griff schon erstmal zum richtigen Tool schon, die Entscheidung. Und eine Entscheidung ist zum Beispiel nicht auf einen, ja, ich sag mal, hochdynamisches System mit einer, ich sag mal, super starren, strukturierten Wasserfallanalyse zu gehen oder mit einem totalen Prozess, ne, oder mit einem Planungsfehler von 5 Jahren dann da reinzustarten und sich eine Scheinsicherheit zu geben, ne, das ist so ein bisschen.
Ja, absolut. Aber auch da ist es so, du kannst dir zum Beispiel hier bei euch im Podcast ganz viele Methoden anhören und weiß dann, in welchen Situationen und bei welchen Themen könnte ich welche Entscheidungstools und Entscheidungsalgorithmen, Methodiken und so weiter verwenden. Aber wenn du das nicht so oft gemacht hast, dass es in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann sitzt du in dem jeweiligen Moment da und bist wie versteinert und sagst, naja, ich habe jetzt in dem Moment nicht den Zugriff.
Voll.
Und das, ne, das zeichnet den Könner aus, weil der Könner, der hat, bei dem ist das in Fleisch und Blut übergegangen, ne? Für den ist das einfach jetzt ja abrufbar und der weiß auch genau, ah, ich habe ein Gefühl, eine Intuition für diese Situation und ich kann das jetzt entscheiden. Wenn du den dann hinterher fragst, dann wird er dir vielleicht sagen, ja, ah, ich habe auf die und die Methodik zurückgegriffen, bin das Vordeckprinzip durchgegangen oder. Und du kannst dann sagen, ah, super, das ist ein Talent, der hat das angewendet. Aber ich glaube, ein ganz, ganz bisschen oder auch vielleicht ganz, ganz viel davon ist Können. Ist wirklich Können in der jeweiligen Situation. Ne?
Voll. Und das ist ja das eigentlich sehr schön, eigentlich, was du beschreibst, ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, unser Manifest des Podcasts, ne, Tobias. So.
Genau, richtig. Unser Mantra. Trainieren, trainieren, trainieren.
Unser Mantra, trainieren, trainieren, bis es zu dir wird. Und dann ist es teilweise so intuitiv, und das ist auch das, was ich gar nicht widerspreche, der intuitive Bauchentscheider, der dann sowohl das dann auch nutzt, methodischer Natur oder warum immer, weil er das eben aber trainiert hat. Wir gehen da auch oft in den Vergleich in den Sport, haben schon viele Sportler auch hier gehabt, die eben nicht wissen, warum sie im Moment die richtige Entscheidung beim Sport treffen, aber sie haben halt maximal ähnliche Situationen, maximal viele Wiederholungen schon längst ausgeführt, ne, und sind deswegen dann der Könner oder die Könnerin. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, wo du natürlich auch als Beraterin oder Trainerin auch sagst, ich bereite dich für nicht diesen einen Use Case, den wir können den zwar trainieren, aber ich bereite dich dafür vor, dass du auf den Fall, den wir jetzt noch nicht kennen werden, angemessen reagieren wirst in der Zukunft dann. Und das trainieren wir jetzt. Das ist auch ein bisschen das, was wir ja oft sagen. Ne? Tobias, wir würden uns ja wünschen, wenn mehr diese Notwendigkeit dann auch sehen, jetzt schon trainieren, weil wir in Zukunft damit Probleme lösen werden. Aber die meisten suchen dann doch wieder nach diesem einen klaren Entscheidungsprozess, an den sich alle halten können. Weil das ist jetzt, und jetzt komme ich mal so ein bisschen in die, will ich gleich mal schon ein bisschen den Finger in die Wunde legen, Miriam, dass jetzt sind wir Menschen ja Sicherheitsbedarf. Das ist ja genau das. Also dass unser Gehirn möchte ja Sicherheit. Das ist ja, wir streben nach Plausibilität, ne? Wir wollen, dass das erklärbar ist. Und jetzt ist ja genau das eben irgendwie unsicher. Jetzt soll ich für 100% für was brennen und jetzt kommt da so eine Information und eigentlich habe ich so ein Commitment in mir und auf einmal zeigt diese Information ja eigentlich komplett in die andere Richtung und jetzt soll ich da auf einmal wieder in die andere Richtung laufen, also mache ich mich dann nicht lächerlich und was mache ich denn dann nun, laufe ich jetzt da hin und her und also wie mache ich das denn jetzt und jetzt vielleicht auch mal im Kontext als Führungskraft, ja als der Chef, der vielleicht auch noch dafür, ich sag mal, ja, geschätzt wird, dass er eine klare Richtung vorgibt und Sicherheit ausstrahlt, also wie funktioniert denn das jetzt?
Ja, einerseits, und ich glaube, das müssen wir vorwegnehmen, ist Sicherheit eine Illusion. Ja, das, wir können gerne nach Sicherheit streben, aber die Frage ist, wie viel davon gaukeln wir uns vor? Kann es überhaupt alles so sicher sein? Autofahren ist auch sicher, aber nur in einer gewissen Relation. Und die Frage ist, in Relation zu was? wenn ich mich herauswage aus dem sicheren Hafen und sage, ich will in die Nordsee oder Ostsee schippern, ne, dann begebe ich mich raus aus dem sicheren Hafen und dann muss ich mit einer gewissen Unsicherheit rechnen. Und jeder Unternehmer weiß, wenn ich mich selbstständig mache, bin ich von Unsicherheit umgeben. Das weiß jeder, der ein Unternehmen führt. Und genauso aber auch jeder, der ein Projekt leitet, ein Team führt, weiß, dass es eine gewisse Unsicherheit gibt und dass kaum was davon wirklich planbar ist. Und wenn Menschen die Hand aufs Herz legen, dann wissen wir auch, wir können kaum etwas planen. Dann wird die Hausfinanzierung für 10 oder sogar 20 Jahre festgemacht. Und man denkt sich so, ja, was weiß ich, was in 10 oder 20 Jahren ist. Wir wissen es nicht. Dann können wir noch irgendwelche Versicherungen abschließen, aber auch letztendlich da gaukeln wir uns die Sicherheit nur vor. Und die Frage ist, wie machen wir Menschen das von unserem Naturell schon aus? Wir tasten uns vor. Wir versuchen wahrzunehmen, was so kleine Signale in unserer Umwelt sind, die uns sagen, pass auf, du musst jetzt aufpassen, hier könnte etwas passieren, was deinen Weg, den du eingeschritten hast, vielleicht, ja, unsicher machen könnte. Und dadurch, dass wir wirklich kleine Schritte gehen und immer wieder versuchen, die wichtigsten Dinge wahrzunehmen, unser Kopf filtert raus, was ist für uns wichtig, reagieren wir da drauf. Und dann nehmen wir aus den vielen, vielen Informationskanälen, die uns täglich umgeben, genau die Dinge raus, die wir brauchen, um einschätzen zu können, wie sicher ist das und muss ich reagieren oder muss ich nicht reagieren? Muss ich kämpfen, flüchten oder mich totstellen? Und genau so umgeben wir uns auch in diesen agilen Teams. Wenn sie agil sind, dann sind sie per se unsicher. Und auch wenn ich versuche, die Zeit einzufrieren und einen festen Plan zu machen, das bringt nichts, weil ich dann einen Tag oder eine Woche oder sei es auch nur einen Monat später den Plan wieder anpacken muss. Alles andere wäre fatal. Also das nicht anzupacken und nicht anzupassen wäre fatal. Das hätte viel, viel schwerere Folgen.
Gibt es denn aus deiner Sicht Signale? Also ich komme gleich mal ein bisschen drauf zu, du hast ja wunderbare Bilder beschrieben, finde ich schon. Also so ein Sense and Feel, also ich bin eigentlich eher sensitiv meiner Umgebung gegenüber. Ich fühle, was sich verändert, ja, also ich schmecke den Wind, um da mal im Nordsee-Slang zu bleiben, ja, ich versuche die Veränderung zu spüren, um dann auch mich adaptiv darauf einzubringen. Also meine Hauptaufgabe ist eigentlich, Informationen zu filtern, Relevantes wahrzunehmen und den Bedeutung zu verleihen und alles Nicht-Relevante auch an mir vorbeifließen zu lassen. Das hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber es ist ja maximal aufwendig auch, weil du musst ja irgendwie Informationen auch bewerten nach Relevanz dann und dann wieder entscheiden, ja, nein, vielleicht. Mhm. Und dann eben auch zu adaptieren. Wie erkenne ich denn jetzt, du hattest vorhin auch gesagt, es gibt sehr wohl beides in Unternehmen, also nicht, aber wie erkenne ich denn jetzt Situationen, die agiles entscheiden oder agile Vorgehensweisen und dann dementsprechend auch agile Methoden wie Scrum oder andere dann eben nutzen können? Oder wo erkenne ich denn jetzt zum Beispiel, wo es dann eigentlich, ja, gar nicht das braucht, sondern ich nenne es mal Best Practice, ich baue einfach das auf, was es schon gibt und dann ziehen wir mal durch. So. Also das ist auch nicht so simpel, oder?
Ja, es gibt so ein paar Signalworte. Mhm. Du hast jetzt ja nach Signalen gefragt. Genau. Also wenn dein Bauch dir schon sagt, eigentlich, ja, das ist immer ein gutes Signalwort, also wenn es eigentlich anders ist oder du sagst, ja, es könnte so oder aber auch so sein.
Oder eigentlich wissen wir es nicht genau.
Mhm, genau.
Ja. Also oder, wissen, was man nicht weiß, glaube ich, ist da richtig, ja.
Ja, gerade aus so Situationen, wo du sagst, wir sind ja hier im Podcast der Entscheidungen, ich kann keine Entscheidung treffen, weil ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt so viele Informationen bekommen könnte, um verlässlich eine Entscheidung treffen zu können. Das heißt, was ich entscheiden kann, ist vielleicht das, wie es in der nächsten Woche oder im nächsten Monat weitergeht. Aber ich kann gar nicht entscheiden, was wir über diesen Zeithorizont von den nächsten 2, 3, 4 oder 10 Jahren machen können. Das kann ich gar nicht entscheiden. Soweit möchte ich mich auch gar nicht festlegen. Das zeigt eigentlich schon an, diese ganze Situation, in der wir uns befinden, scheint sehr agil, sehr dynamisch zu sein. Und genau an den Situationen mache ich das fest und sage, okay, dann macht es für dich Sinn, hier wirklich in kleinen Schritten zu denken. Vielleicht sich einen großen Nordstern zu nehmen, in die Richtung soll es gehen, aber dann in kleinen Schritten, ne, den Elefant in Scheiben schneiden und sich vorzutasten und dafür in das Team auch reinzugehen und zu sagen, wir schauen jetzt mal, was habt ihr für Ideen? Also gerade im Agilen hat man 2 Möglichkeiten. Einerseits, man guckt, haben wir den Experten, haben wir den Kenner, der die Situation vielleicht ein kleines bisschen besser kennt oder ein besseres Gefühl für die Situation hat, um hier Entscheidungen zu treffen. Oder wir befragen die Masse und wir gehen wirklich sehr viel ins ganze Team hinein und sagen, wenn wir alle unsere Bauchgefühle und wenn wir alle unser Wissen und unsere Erkenntnisse zusammenlegen, dann sind wir klüger als ein Einzelner und dann lasst uns mal mit, ja, Gruppenentscheidungen und anderen Dingen, ne, auf diese Situation draufgehen.
Okay. Ich würde da gerne einhaken und 2 Aspekte rausstellen, die wir vielleicht jetzt in der Folge dann vertiefen können. Nummer 1, du hast gesagt, ich kann das nicht entscheiden. Also das klingt auch, ich kenne das auch, ne? Ich kann das nicht entscheiden, aber kannst du nicht sagen, irgendwie für die nächsten 2, 5 Jahre, ne, was ist so diese Richtung und aber muss ich das oder warum ist es so ein entschuldigendes, ich kann das nicht entscheiden? Ich habe fast immer das Gefühl, jeder fühlt so diesen Zwang und das Müssen, wo ich sage, ja, warum? Also warum muss ich überhaupt, wo kommt dieser Zwang her oder was zwingt mich dazu, diese Entscheidung zu treffen? Das ist der Aspekt 1, den ich mal rausgreifen würde, den wir vielleicht ein bisschen diskutieren können. Und jetzt habe ich die Nummer 2 vergessen. Was wollte ich noch sagen? Verdammt.
Dann hake ich da mal ein, du kannst da noch mal kurz drüber nachdenken. Ja, weil ich finde das nämlich ganz interessant, dass du dann sagst, Miriam, das ist da komme ich jetzt mal so ein bisschen von der Ecke und ich challenge das mal so ein bisschen. Also dann ist das so in der Theorie so, ne? In der Theorie wäre das cool, wir setzen uns zusammen, wir überlegen, wer ist der Experte, wer ist denn jetzt der Experte? Mhm. Also der sich für den Experten hält oder der objektiv der Experte ist, also wie kennen wir einen Experten, da fängt es schon mal an, weil er die Rolle hat oder weil er der Chef ist oder und wie gewichten wir jetzt die Meinungen, dann nehmen wir vielleicht das Gruppenentscheidungsthema mal und dann sehen wir aber in der Gruppe, gibt es Entscheidungskaskaden, Beeinflussung, Autoritätsbias, Social Bias und so weiter und schon ist die Entscheidung, die wir vermeintlich treffen, gar nicht die bessere, ne? Oder ich nenne es mal so.
Ich dachte, jetzt kommt dein Lieblingsbeispiel, Peter, mit den neuen Ingenieuren, die über deine Frisur entscheiden.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, wenn die neuen Ingenieure über meine Frisur entscheiden, ja, dann weiß ich nicht, ob das dann so gut ist. So. Ne, aber in der Theorie klingt das natürlich gut und in der Praxis würde man sagen, ja, wenn das jetzt so ist, dann würde ich natürlich sagen, ihr seid doch Ingenieure. Aber meistens ist es ja viel komplexer und vielschichtiger in echt und nun ist es so, jetzt können wir uns, und das ist ja auch so, oft sind wir ja mit sehr schlauen Menschen unterwegs, also es sind ja wirklich intelligente Menschen und dann merken wir ja, wir können uns vortrefflich auch über Sachen streiten. Also streiten nicht negativ, sondern wir können uns uneins sein, haben einen Dissens, wie wir die Sachen auslegen, wie wir sie auch qualitativ bewerten und in diversen Teams sowieso, weil wir unterschiedliche Perspektiven haben, dann reden wir über das Gleiche, meinen was anderes, meinen das Gleiche, reden aber über was anderes und so weiter. All das macht es ja unheimlich schwer hier in der Kommunikation, genau das, was du theoretisch als Idealprozess sagst, zu schaffen. Wie komme ich denn jetzt trotzdem dahin, dass ich sage, und jetzt will ich das Bild des nach vorne Irrens nochmal machen, jetzt habe ich mich verirrt. Was prinzipiell in der agilen Entscheidungsfindung erstmal eine Erkenntnis ist, die sehr wertvoll ist. Ich habe erkannt, dass dieser Weg eigentlich nicht zum Ziel führt, zum Nordstern. Wie komme ich jetzt emotional damit klar, den abzukündigen? Weil ich habe Sunk Cost Bias, ich habe Emotionen, Leidenschaft, Ressourcen genutzt, um diesen Weg zu gehen. Und bis wo gehe ich jetzt eigentlich zurück? An welchen Gabelungspunkt fange ich eigentlich wieder an, mich wieder jetzt in eine andere Richtung positiv zu irren, weil ne, umso mehr ich ja da auch Enttäuschung habe, umso mehr vielleicht auch wieder die Lust nach Sicherheit, also du merkst das Prinzip, was ich so meine, es ist ja in der Theorie, in der Praxis so schwer, Ich bin da ganz ehrlich, das ist ein Grund, warum ich bin damals von der Audi weggegangen und habe gesagt, die Automotive-Industrie in Deutschland hat ein technisches Problem, wir sind hinten dran.
Ja.
So, dass das damals keiner wahrhaben wollte, ist eine andere Sache, aber ich habe schon gesagt, wir haben gar nicht die Kompetenzen, die emotionalen Kompetenzen, eigentlich das aufzuholen, weil das bedarf jetzt Erkenntnis, dass wir haben uns, auch wenn es jahrelang perfekt war, verirrt. Und jetzt müssen wir irgendwo an irgendeinem Punkt, den kann ich auch noch nicht sagen, zurück und wieder neu anfangen und vor allen Dingen das auch mit voller Kraft, weil wir müssen ja aufholen. So, und das habe ich einfach nicht gesehen. Und ich glaube, ein paar Ergebnisse sehen wir heute und werden wir auch in den nächsten Jahren sehen. Also ne, das fängt bei solchen Sachen an, bin ich der Meinung.
Ja, auf jeden Fall. Wo fangen wir an?
Ja. Wann weiß ich, dass ich mich verirrt habe? Ist auch gemein, ne?
Komm, wenn ich als Gast, dann
sollst du Fragen beantworten, die gar kein Mensch beantwortet.
So ganz klar. Wenn ich an die Nordsee will und ich komme an der Ostsee raus, dann bin ich verirrt. Oder
ist aber logisch. Aber manchmal kommt das Glück vorbei, Tobias.
Die Frage ist, woran machst du es fest, dass du erkennst, ne? Also nur am Leuchtturm kannst du es nicht festmachen, dass du dich verirrst.
Aber da ist ja der Nordstern. Das ist ja genau das. Und darauf will ich auch hinaus. Du hast ja den Nordstern geschrieben. Weil der sollte ja wie so ein Maßstab sein, oder?
Genau, also das eine ist, wo möchtest du langfristig sein? Und das ist vielleicht nicht das Ergebnis im Sinne von, das möchte ich herausbekommen als Output, sondern das ist vielleicht auch nur eine Absicht, vielleicht ein Gefühl, ein vages Bild, was du dir erträumst, wo es langfristig hingehen soll. Aber das Wichtige ist, immer wieder zu stoppen, innerlich einfach mal zu stoppen und zu gucken, wo stehe ich denn gerade und wo wollte ich ursprünglich hin. Und diesen Moment, da gehen die agilen Teams wirklich sehr konkret in gleichen Abständen vor und sagen, wir nehmen uns ein festes Intervall. Ne? Also wir Menschen lieben ja feste Intervalle. Wir teilen den Tag in 24 Stunden und die Woche in 7 Tage. Und so weiter, weil wir einfach diese Berechenbarkeit des festen zeitlichen Abstandes einfach lieben. Und genau das sollten wir uns nehmen und im gleichen Intervall immer wieder drauf gucken und reflektieren. Gehen wir noch in Richtung Nordstern? Ist das genau das, was wir einschlagen wollten? Oder müssen wir den Weg korrigieren? So haben das schon die Seefahrer früher gemacht, immer nach dem gleichen zeitlichen Abstand zu gucken, wie weit sind wir von unserem Nordstern von entfernt und in welche Richtung müssen wir jetzt, wie weit müssen wir korrigieren, damit wir dann auch am Ende dort landen, wo wir landen wollen. Und genau das machen wir in agilen Teams. Das heißt, die Retrospektive einzuplanen und das Review einzuplanen, dass wir einmal zu reflektieren, ist unser Arbeitsergebnis, sei es ein Produkt, eine Dienstleistung oder was auch immer wir im Team entwickeln, geht das in die richtige Richtung? Und das andere für uns auch reflektieren, haben wir die richtige Arbeitsweise? Und zur richtigen Arbeitsweise gehört für mich auch, treffen wir gute Entscheidungen? Wie treffen wir Entscheidungen? Und lassen wir 9 Ingenieure Frisuren entscheiden? Oder gehen wir wirklich los und sagen, wir gucken jetzt mal in der breiten Welt, wo haben wir denn expertenfrohe Frisuren? Und die sind vielleicht nicht in unserem Unternehmen, vielleicht nicht in unserem Team. Und da müssen wir weiter gucken. Und da eben kam die Frage, was ist denn ein Talent oder wie finde ich den wahren Kenner? Und ich finde immer, entweder gibt es einen Kenner, der einen Kenner erkennt, oder aber eine andere Möglichkeit ist, du beschreibst mal das Problem, was du eigentlich hast, beziehungsweise die Entscheidung, die du gerade treffen möchtest, und stellst das frei in den Raum und sagst, bitte meldet euch, wenn ihr glaubt, da helfen zu können oder diese Entscheidung treffen zu können. Und dann ist es spannend, wer sich meldet. Wer wirklich sagt, also für mich wäre die Entscheidung klar, denn. Und das ist, glaube ich, das machen wir viel zu selten, die Leute einzuladen, die Entscheidung treffen zu dürfen, wenn sie sich zutrauen. Dann kann ich sie mehr anhören und wenn ich jetzt Geschäftsführer, Teamleiter, Projektleiter, was auch immer bin, dann bleibt ja die Autorität bei mir. Also ich muss das dann ja nicht so machen. Ich kann ja vorher schon sagen, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann diese Entscheidung entsprechend übernehme. Aber ich kann ja immer noch sagen, nee, mein Vetorecht ich gehe dann doch einen anderen Weg. Aber ich glaube, dieses Einladen, bitte meldet euch, wenn ihr glaubt, ein Kenner, ein Talent für diese Entscheidung zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Da fallen mir spontan dazu die Decision Heads ein, von Frank und Karin, die wir bei uns im Podcast zu Gast hatten, die nämlich diese Rollen im Entscheidungsprozess einfach klar machen. Was du beschreibst, ist ja zu sagen, ich schmeiß mal den Hut des Entscheiders Nummer 1 in den Ring, wer trifft die Entscheidung, und die entscheiden aber auch nochmal, wer bereitet denn eine Entscheidung vor. Weil das, was du beschrieben hast mit dem Kenner, Experten, das muss ja nicht zwangsläufig die Person sein, die das entscheidet. Das kann ja jemand sein, der konsultiert wird.
Absolut, ja.
Der das, was du beschrieben hast, der sagt, ich würde das so entscheiden, weil ... Wenn der das sagt, heißt es ja noch nicht, dass die Person auch die Entscheidung trifft. Ich sehe aber ein anderes Problem. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum das so wenig gemacht wird, dieses Vorgehen.
Ja.
Weil ich glaube, viele Organisationen haben ein wahnsinnig großes Problem damit, ihre Probleme oder ihre Fragestellungen quasi offen zu legen oder in den Raum zu stellen. Weil, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe, ich muss diese Entscheidung treffen, ich muss für diese Sicherheit leisten, ich bin der Steuermann dieses Schiffes und ich muss immer und zu jeder Zeit wissen, wo dieser Kahn jetzt hinfährt. Ich glaube, das ist teilweise so stark einprogrammiert, dass das ja einer, also da musst du ja voll die Hosen runterlassen und das gleicht da eine riesengroße Niederlage, zu sagen, ich habe da eine Situation und ich weiß es einfach nicht.
Ja.
Oder ich habe ein Problem und da weiß ich nicht weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz große Schwierigkeit in vielen Organisationen, so offen zu sein und zu sagen, ich weiß es da nicht. Da brauche ich mal Rat von draußen. Da muss ich mich mal, ich stelle das jetzt einfach mal in den Ring, ich weiß es nicht.
Absolut.
Wir sind wieder bei dem Thema, ne, Führungskraft, auch am Anfang. Dieses, ich sag mal, falsch interpretierte oder vielleicht auch über die Jahre sich entwickelte Bild eines, ich habe immer die Antwort, ja, ich bin immer sicher oder ich strahle die Sicherheit aus. Wie oft habe ich es gehört, das ist ja auch ein Reflex. Muss man als Deutscher ein bisschen aufpassen, ne? Wir sehen uns nach dem starken Führer, also nach dem, der die Richtung vorgibt jetzt, ne? Also auch in Unternehmen, endlich mal einer, der jetzt klar sagt, was gemacht werden muss, obwohl er mit einer einfachen Antwort auf ein komplexes Problem kommt, kann schon gar nicht funktionieren, aber irgendwie sind alle erstmal irgendwie glücklich, weil es strahlt Sicherheit aus, ne? Und dann würde ich trotzdem noch hinzufügen, und trotzdem ist es schwer, weil abgeben, ne, also einmal hier die Hose runterlassen, hast du schön gesagt, das ist richtig. Und trotzdem würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen, jetzt sagen wir es mal so aus meiner Sicht als Unternehmer. Ja. Jetzt habe ich diese Firma aufgebaut und jetzt habe ich vieles wirklich auch hart erleben müssen und dementsprechend, glaube ich, entscheide ich auch manchmal anders vielleicht. Und jetzt hat das Risiko, das, was ich eingehe, das hat seinen Preis. Und dieses Preis nach Taleb, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Nassim Taleb, sagt er ja ganz klar aus seiner Sicht, das kann ich, also das fühle ich auch, was er da schreibt, in einer gewissen Form, das ist jetzt meine Perspektive, Skin in Game. Wenn du Skin hast, also du hast, ne, Skin in, bist wirklich im Spiel mit drin, ist deine Haut steht auf dem Spiel, muss man eigentlich so sagen, das ist eigentlich die Übersetzung in dem Fall, im Deutschen, dann triffst du anders Entscheidungen. Und er sagt ja auch, rational ist, was Überleben schafft. Also du triffst anders Entscheidungen, wenn es dich tatsächlich trifft. Und das ist so ein bisschen das so, was dann vielleicht dem manchmal entgegensteht, wo andere dann auch vielleicht Führungskräfte, ich will jetzt mal so ein bisschen die mal in den Arm nehmen kurz, und vielleicht auch mich, zu sagen, ich habe dann schon auch manchmal Sorge, wenn ich das jetzt sage, na, dann entscheid doch mal du. Da werden dann schon auch Entscheidungen getroffen, die aus meiner Sicht eben nicht so geführt werden, als wenn man merkt, okay, ja, das, die Konsequenz, die würdest du dann aber auch tragen. Also
ist nicht da Agilität, also nicht das Problem, sondern sogar die Lösung, weil ich mache ja diesen, also ich nehme mal wieder das Bild vom Schiff, ich habe da ein Schiff und ich lasse da jemanden mal für ein paar Meter ans Steuer, ja? Und dann mache ich die Retro und sage, okay, was ist da passiert? Also Nummer eins, bin ich irgendwie vom Kurs abgekommen und, oder habe ich mein Ziel, also bin ich nur auf Kurs?
Ja, voll, voll.
Und Nummer zwei, wie sind wir jetzt da hingekommen, ne? Keine Ahnung, habe ich da irgendwie fünf kleine Jolen irgendwie über den Haufen gefahren jetzt für die paar Meter?
Aber das widerspricht sich ja nicht, ne? Also das widerspricht sich ja nicht. Dieses dann am Ende dann agil dann zu justieren, ne? Das Wichtige ist ja, diese kleinen Schritte dann auch zu gehen, vielleicht nicht alles auf eine Karte zu setzen. Genau das ist ja das, was dich dann witzigerweise als Unternehmer, gerade in so einem Startup-Bereich, wo du so Das machst du irgendwann automatisch. Ne? Wir sind dann bei Effectuation-Prinzipien wieder. Ne? Also was ist dein leistbarer Verlust? Also was ist der kleine Schritt, der dich nicht zum Stolpern bringt, könnte man sagen, ja, um neue Informationen zu machen? Was willst du setzen? Was kannst du gut? Wie kommst du vielleicht, ich sag mal, zum Nordstern? Ja, mit einer Rakete. Ja, aber ich bin kein Raketenspezialist. Ich bin ein Segler. Weißt du, wie ich meine? Also, wie, so in der Form. Also, das wieder auch ein bisschen auf diese Sachen. Und das meine ich manchmal so, dann Entscheidungen auch delegierst. Auch in großen Unternehmen. Mhm. Auch an Leute, die sind schon dann auch selbstbewusst und sagen ja. Mhm. Aber sind sie das wirklich gewohnt? Haben sie das auch mal erlebt, gespürt, gefühlt?
Absolut.
Was das dann bedeutet, das Irren, sich irren. Ja, also weißt du, was ich meine? Das ist so, deswegen ist da auch eine Angst, also
eine Hemmung. Ja, du hast gerade schon gesagt, ne, Skin in the Game, da war das Game wieder drin und den leistbaren Verlust, also wie viel setze ich in meinem Spiel ein? Ich glaube, das zeichnet uns auch aus, ne? Welche Persönlichkeit bringe ich mit? Was für Spiele spiele ich mit? Also spiele ich ein Spiel mit, wo ich extrem viel einsetzen muss, wo ich sehr, sehr kritische Entscheidungen treffen muss, oder wähle ich eher ein Spiel, wo ich nur kleine Dinge entscheiden muss, wo ich mich nicht in große Gefahren begebe, wo ich im sicheren Hafen bleibe. Und das macht schon eine ganze Menge aus, also für uns selber zu entscheiden, welches Spiel spiele ich? Spiele ich das sichere oder das unsichere? Und ich glaube, ich merke das allein bei mir im Freundeskreis. Ne? Also da gibt's dann diejenigen, die haben schon das vierte, fünfte Unternehmen gegründet und waren schon so und so oft pleite und haben sich dann wieder hochgearbeitet. Und dann gibt es diejenigen, die haben gesagt, ach nö, ich studiere auf Lehramt und dann werde ich Lehrerin. Und das mache ich dann auch und da bleibe ich dann auch. Und ach, nö, ein Hausbau brauchen wir auch nicht. Zur Miete wohnen ist auch schön. Ne? Und die total sagen genau dieses Skin in the Game. Also ich brauche da jetzt nicht, wer weiß, wie viel Einsatz reingeben. Und im Unternehmen habe ich das genauso. Ich habe Mitarbeiter, wenn die sich ihre Spiele selbst aussuchen dürfen, dann gibt es die einen, die spielen gerne die risikoreichen Spiele. Und dann gibt's die anderen, die spielen eher so die Gemeinschafts-, Gesellschaftsspiele, die Familienspiele, die sich sagen, ne, das, da kann ich dann auch mal jemand anderes gewinnen lassen. Es geht einfach um Gemeinschaft, um Miteinander, ne, und nicht darum, jetzt groß zu gewinnen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ne, welche Spiele wähle ich? Und auf der anderen Seite, wenn ich im Unternehmen bin auch, was gestalte ich für Umfelder? Gestalte ich Umfelder und gehe ich Wege, wo ich sage, da habe ich auch die passenden Leute für, die genau bei solchen Spielen, die ich da spielen will, als Unternehmer mitmachen.
Ja, richtig. Und wobei Einsatz, du richtig sagst, der Einsatz ist das, was ich riskieren will. Nicht, dass diese Menschen keinen Einsatz zeigen. Ganz im Gegenteil, auch ich nenne sie aber meine Berufsbeamten bei VW, auch die setzen unheimlich viel, also haben unheimlich viel, zeigen die Einsatz, sind dabei, leidenschaftlich für ihre Themen. Aber natürlich ist das Risiko geringer, ne? Und das ist dann wieder das, ist ja auch das, was ich da meine. So einerseits auf dem Unternehmertum, wo ich dann sage, ja, bin ich jetzt bereit, das Risiko einzugehen, dass jemand, der nicht Skin in the Game hat, jetzt einfach solche Entscheidungen trifft? Und wie kann ich das vielleicht aber enablen, helfen, unterstützen? Und auf der anderen Seite auch, Tobias, haben wir ja auch oft überlegt, eine Branche, die nicht mehr mutig genug war, weil sie nur noch nach sicheren Entscheidungen gesucht hat und gar keine, ich sag mal, neuen Erkenntnisse mehr gewonnen hat, bis sie eigentlich überholt wurde. Ne? Und und deswegen waren wir wieder zurück so zu Spiel, finde ich super. Was setzen wir, um neue Informationen zu bekommen, das auch so zu verstehen? Weil wir alle, selbst der Handwerker, selbst mein Bruder ist da angekommen in seinem Business, weil zum Beispiel sich der Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gedreht hat. Ja, auf einmal habe ich ganz andere Herausforderungen. Nicht mehr das Wichtigste, ob ich das Dach gedeckt bekomme oder den Rasen gemäht, jetzt sage ich es mal salopp, sondern eben kriege ich jetzt eigentlich noch adäquate Fachkräfte, habe ich da einen Wettbewerb? Also so ist es ja dann konkret. Es ändern sich Randbedingungen, die als stabil fest. Genau, die Spielregeln ändern sich dynamisch und ich muss adaptieren. Ich spiele also alle Spiele gleichzeitig und die Regeln ändern sich ständig. Und das ist natürlich das, was wir dann heutzutage eigentlich lernen müssen, was du uns beibringst, wo du uns hilfst und auf die Reise nimmst, zu verstehen, dass nicht das eine richtig oder falsch ist, sondern zu verstehen, dass wir im Moment erkennen müssen, wann sich für uns die Spielregeln ändern und dass es uns nicht hilft, zu verharren, zu meckern, nenne ich es mal, die Schuld woanders zu suchen. Ob es jetzt ein Politiker ist, ob es jetzt, weiß ich nicht, der Kunde ist, der es nicht versteht, ja, weil er das Produkt nicht kauft. Ja, das ist, oh Gott, genau, habe ich geschimpft damals, ne, weil als ich meine Software entwickelt habe. Warum rafft das denn nicht? Ich meine es doch gut, ja, ich habe ja auch nicht richtig gefragt. Und manchmal weiß es auch nicht, was er will. So, und dieses zu verstehen, das zu adaptieren, das ist echt schwer. Ich also nicht falsch verstehen, ich finde, agiles Entscheiden ist eines der größten Herausforderungen, gerade für Ingenieure aus der Welt komme ich, weil wir haben gelernt, dass alles ausrechenbar ist, gefühlt. Und agiles Entscheiden ist nicht ausrechenbar.
Und immer, genau, mit Sicherheitsfaktor 1,4. Ne?
Ja, gut, bist du mutig.
Ja, genau. Nein, aber du hast einen ganz wichtigen Aspekt gebracht. Ne? Die Spielregeln verändern sich dynamisch. Manche Spielregeln verändern sich dynamisch. Ne? Ich denke da so an so Gesellschaftsspiele, wo ich Ereigniskarten ziehe und dann steht da, ab jetzt gilt nur noch jeder gerade Würfelwurf und jeder ungerade zählt nicht mehr. So, ne? Dann ändert sich auf einmal das ganze Spiel. Oder du darfst nicht mehr mit deinem linken Nachbarn zusammenarbeiten, nur noch mit den anderen. So. Und das sind so diese, ich sage jetzt mal, von außen gegebenen Spielregelnänderungen. Und dann gibt es die Spielregeländerungen, die du selber änderst.
Ja.
Wo du selber sagst, ich spiele das Spiel jetzt anders. Ich ist vielleicht sogar illegal, dass ich nicht nach Prozess arbeite und dass ich das Template jetzt falsch ausfülle und dass ich jetzt mit meinem Kollegen spreche, obwohl die Entscheidung noch nicht getroffen ist. Ne? Aber ich mach's trotzdem, damit das hier vorangeht, damit ein höheres Ziel oder irgendwie das Unternehmen überhaupt lauffähig bleibt, ne? Und nicht in all diesen Bürokratien und Prozessen und Templates und Entscheidungsprozeduren irgendwie stecken bleibt und der Dynamik nicht mehr standhält. Ne? Und ich glaube, wo du eben sagtest, die Leute sind nicht mehr mutig genug. Ich glaube, an vielen Stellen sind die Leute nicht mehr mutig genug, da selber auch andere Spielregeln zu definieren. Hm. Und zu sagen, wir entscheiden, wir gehen jetzt nicht diesen ganzen Entscheidungsbürokratie-Wahnsinn durchs Unternehmen. Wir machen das jetzt. Also wir rechnen das jetzt nicht mit allen Sicherheitsfaktoren aus und schauen, dass das auch wirklich von jeder Führungskraft unterschrieben wird und alle nicken und mit Blut unterschreiben, sondern wir machen das jetzt. Na, und das sind eben diese Momente, wo ich auch mal gegen eigentliche Strukturen und Prozesse des Unternehmens agiere. Und da muss ich aber mutig sein.
Ja. Vielleicht brauchen wir da einen alten Basketballerspruch in der Unternehmenswelt. Wer trifft, hat recht.
Ja.
Ja, aber daraus wird ganz oft leider dann auch, wie soll man sagen, eine negative Umkehr. Dann sind wir nämlich schnell wieder bei dem Thema Kultur. Wer nicht trifft, hat dann nicht recht? Nein.
Genau.
Weil das gehört nämlich dazu. Wer nicht wirft, kann nicht treffen. Und wer nicht trifft, der kann trotzdem recht gehabt haben, das zu probieren. Ne? Also das ist so ein bisschen, das ist dann, da sind wir schnell bei einem Kulturthema. Obwohl nicht jeder Wurf, und das weißt du auch, Tobias, wir haben schon zusammen Basketball gespielt, nicht jeder Wurf von mir war gerechtfertigt. Aber weißt du, ich meine, also das jetzt wieder zu finden.
Ja, diese, und gegen dich ging auch nicht jeder Wurf rein, weil du einfach größer bist
wie ich. Genau, aber diese Balance dann jetzt zu finden, das ist nämlich genau das. Und da sind wir schnell bei Kultur, ne? Weil wenn du in der, jetzt rückrationalisieren wir uns das Ergebnis wieder, gut oder auch anders, jetzt hat es einer probiert, hat eben diesen Mut genommen und jetzt hat es nicht das Ergebnis gebracht, weil es ist ja nie hundertprozentig sicher. Und jetzt heißt es ja, aber warum hast du denn hier einen Prozess gehalten? Ich habe doch gleich gesagt, dass es nicht funktioniert. Also
das ist immer die erste Frage, hätte der Prozess einen Treffer?
Also. Ja, dann sagt er, ja, na klar, weißt du ja nicht, wir leben ja nicht in der kontrafaktischen Welt, ne? Und jetzt ist es so wieder, wo wir den genau dem Thema, das finde ich die Herausforderung, es ist am Ende dann schon, finde ich, immer agiles Entscheiden ist für mich ein kulturelles Thema. Hört sich verrückt an, aber das ist die Grundlage für alles. Ich muss in der Lage sein, zu akzeptieren, dass wir uns irren dürfen.
Genau, ja. Ja, genau. Ich glaube, ihr hattet es schon mal, ne? Das ist, wir sprechen nicht von Fehlerkultur, wir sprechen hier von Irrtumskultur. Mhm. Na, also wenn ich dann an der Stelle geworfen habe und gesagt habe, ich mache das jetzt mal nicht nach Prozess, ich warte jetzt nicht die nächsten drei Entscheidungen und Unterschriften von Führungskräften ab, sondern ich spreche jetzt schon mit meinem Lieferanten, sonst kriegen wir das doch gar nicht mehr pünktlich. Ne? Solche Dinge. Dann, wenn ich das falsch gemacht habe, dann habe ich da keinen Fehler gemacht, sondern ich habe einfach eine Hypothese aufgestellt, ne? Nämlich die Hypothese, es ist besser, jetzt schon diese Information weiterzugeben, als diese Entscheidung abzuwarten, weil sonst werden wir rechtzeitig das nicht mehr fertigstellen können. Das ist eine klare Hypothese. Und wenn das dann nachher nicht so zugetroffen ist oder irgendwas anderes noch eingetroffen ist, mit dem ich niemals gerechnet habe, dann habe ich mich geirrt. Und dann brauche ich im Unternehmen eine Irrtumskultur, da nämlich zu sagen, hey, aus solchen Irrtümern wollen wir lernen und zukünftig bessere Hypothesen aufstellen. Mhm. Ich brauche nicht eine Fehlerkultur, weil Fehler würde ja sagen, ich hätte es richtig machen können. Und zwar mit dem Informationsstand, den ich zu dem Zeitpunkt hatte. Aber das hätte ich
da ja nicht können. Da war Wissen da, ne? Und in dem anderen
Fall ist kein Wissen da. Genau, weil Fehler, ich sag mal, kann auch passieren, ne? Und keinen Kopf abhauen, so nach dem Motto, aber es sollte natürlich nicht passieren. Klar wollen wir Fehler vermeiden, aber wir leben in einem Großteil von, in einer Großteil unserer Welt ist eigentlich unbekannt, ist Unwissen. Wir wissen viel weniger, als wir uns das eingestehen. Ja. Und dazu muss es eben dazugehören, dass wir Hypothesen aufstellen. Dieses Wort ist, höre ich viel zu selten. Es ist aber genau das Richtige. Es ist, Fachsprache ist manchmal in Deutschland sehr korrekt, die Hypothese, etwas anzunehmen, dass es so sei. Auch wenn es mal die Plausibilitätsfalle ist, aber wir nehmen es an und dann finden wir heraus, dass es so ist oder nicht so ist.
Genau.
Und auch manchmal herauszufinden, was wir eigentlich für unseren Nordstern wissen müssten, ja, um dahin zu kommen, und was wir nicht wissen, es sind sehr wichtige Erkenntnisse, und das ist etwas, wo wir uns zu selten Zeit nehmen, darüber nachzudenken, finde ich.
Ja.
Du hast vorhin im Spiel gesagt, dass die Spielregeln dann geändert werden. Mhm. Es erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir früher Monopoly gespielt haben und da haben wir einen Switch-Joker erfunden. Ein Switch-Joker. Oh, jetzt ist er.
Was ist das?
Ein Switch-Joker, also Switch, also Wechsel. Und zwar haben wir eine Karte eingeführt, die man, haben wir einfach draufgeschrieben, dass man sie nicht erkennen konnte. Und wenn man die zieht, durfte man sich die hinlegen und durfte die einfach, man durfte an einem Moment des Spiels, wenn man die hatte, die mit einem anderen die Rolle tauschen. Also ich habe alle Häuser, alle Gelder, was auch immer ich wollte, ich habe es bekommen. Ja, das ist ja maximal, aber das ist ja maximal radikal. Also das heißt, da baut sich jemand sein Imperium auf und dann gibt es den Switch. Was mich dabei eigentlich jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, was natürlich dazu hieft, dass dann einer aus der schlechten Position, weil auch immer der den zieht, weil er darf ihn nicht zu spät ziehen, ne, weil sonst ist er bankrott, also wenn er bankrott ist, darfst du ihn nicht ziehen. Und der andere natürlich, meistens trifft es dann den, der gut da ist, die gute Straßen hat. Total zufällig, es zerstört eigentlich jede Strategie, real life, ja. Und gleichzeitig ist aber danach ganz oft was passiert. Jetzt musstest du mit der neuen Situation umgehen. Und ich erinnere mich daran, es gab einige, die kamen damit gar nicht klar. Ich würde mal sagen, dazu gehöre ich. weil ich damals wirklich massiv mich darüber geärgert habe, wenn sie mich getroffen haben. Aber es gab tatsächlich Frauen, jetzt ist es sehr pauschal, ich weiß, aber wenn wir es mit Frauen sprechen, die haben sehr schnell die Situation, also so nicht so überdimensioniert, wütend oder frustriert angenommen, sondern sie haben die Situation angenommen und haben daraus was gemacht. Nicht immer ging es dann noch zu gewinnen oder so, aber sie haben dann, weil sie schnell gehandelt haben, schnell die Situation adaptiert haben, verstanden haben, was kann ich jetzt noch aus diesem vielleicht schlecht gegebenen Blatt, was ich gerade ja bekommen habe. Es war, fand ich, gerade darüber nachgedacht, sehr interessant. Das fördert ja maximal eigentlich sozusagen, okay, jetzt ist was passiert, ich kann es nicht machen. Und jetzt muss ich anders Entscheidungen treffen. Vorher bin ich vielleicht mehr im Stabilisierungsmodus. Jetzt muss ich wieder kleine Guerilla-Kämpfe im Monopoly machen. Kann man sowas trainieren? Also ich sag mal, dieses Grundmechanismus der Agilität, dass ich mich eigentlich mit Veränderungen zurechtfinde, schneller und das nicht als Feind sehe, sondern eigentlich Resilienz. Nee, Resilienz ist das falsche Wort vielleicht, weil Resilienz ist, fühlt mich so ein bisschen an, als hätte ich damit klarkommen müssen. Nee, ich nehme das an, so dieses annehmen und für mich auch eine zum
Willkommenskultur,
Vorteil. Willkommenskultur. Ja, so ein bisschen so diesen, das vielleicht so wie beim Judo. Kennst du das so, wo die Kraft vom Gegner genutzt wird, um selbst eine Aktion auszulösen? Wisst ihr, was ich meine? Also nicht dagegen zu stemmen.
Wie bei Asterix und Obelix, ne? Nutze das Gewicht deines Gegners.
Ja, genau, sowas, dass man das lernen kann. Weil das wäre für mich wohl in der Entscheidungsfindung schon auch ein Skill über Spiele oder wie auch immer. Das ist eine Grundeinstellung, oder auch?
Ja, also dieses, wie schaffe ich eine Resilienz, also ich als Person oder auch wir als Team oder wir als Unternehmen, ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Also wenn ich von hochdynamischem Umfeld, ständiger Veränderung, Unsicherheit, Instabilität spreche, dann muss ich auch immer darüber mir im Klaren sein, wie bleibe ich denn standhaft, wie bleibe ich gesund, ne? Wie bleibe ich resilient, innerlich stark. Und einerseits ist es ein innerer Zusammenhalt. Es ist eine gute Selbstreflexion in diesem Moment. Ja? Und auch ein Abwägen, wie viel kann denn eigentlich wirklich gerade schief laufen? Und auch eine Distanz aufzubauen, vielleicht auch mal von oben herab, ne, aus der Metaposition mal drauf zu gucken und zu sagen, okay, jetzt mal den ersten Schock beiseite gelegt. Was lässt sich noch machen? Ich habe einen Vorteil durch diese Situation, nicht nur Nachteile. Und zwar, welche Vorteile habe ich? Ich weiß ganz genau, was der andere hat und so. Ne? Ich vergleiche das gerade mal mit einem anderen Spiel. Das hat auch diesen Switch-Modus ganz neu. Uno. Wisst ihr das?
Mhm. Ja, wo du die Richtung ändern kannst? Oder
ja, Uno hat jetzt so eine neue Karte dabei, ne, die auch bedeutet, du kannst mit einem Person deiner Wahl im Uno-Spiel die Karten tauschen.
Ah ja, okay.
So, und auch wenn...
Also Peter, ich hoffe, ihr habt euch den Switch-Joker patentieren lassen damals. Ich glaube, wir haben nicht von euch hier kopiert.
Nee, haben wir nicht. Das ist tatsächlich auch so ein Running Gag über die Jahre geblieben, wenn einer vorne ist, dass dann einer sagt so, ja, jetzt ziehe ich die Switch-Joker beim Poker zum Beispiel, was wir dann aber nicht gemacht haben.
Ja, das ist schon cool, ne? Also so bleibt auch die Spannung im Spiel, ne? Also man sagt ja oft, also gerade bei Monopoly oder so, irgendwann ist eigentlich schon klar, wer gewinnt. Und dann nochmal wieder so eine Wendung reinzubringen, ist schon eine gute Sache. Und es ist im Arbeitsalltag genau das Gleiche. Also auch da, also gerade wenn ich so eingefahrene Momente habe, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal einen Rollentausch. Du spielst jetzt mal dieses Spiel, ich spiele jetzt mal das Spiel. Ist immer spannend, was jemand anderes aus der gleichen Situation macht. Ja, und ich kenne genug Situationen, gerade auch in Projekten. Ich hatte ein Projekt, das habe ich lange Zeit wieder begleitet und in unterschiedlichen Rollen auch erlebt, dieses Projekt. Das hat innerhalb von 7 Jahren 7 unterschiedliche Projektleiter gehabt. Und man hat sich immer wieder gedacht, also wenn jetzt der nächste Projektleiter genau diese Karten kriegt, ne? Und man sozusagen sagt, dieser Projektleiter, der kriegt jetzt all die Häuschen, all die Straßen, all die Sachen, ne, von dem vorherigen und der darf dann das Spiel weiterspielen. Was macht der daraus? Und man hat nachher festgestellt, also es war ganz egal, welcher Projektleiter dieses Spiel weitergespielt hat. Es kamen immer wieder die gleichen Probleme. Man kam aus diesen Problemen nicht raus. Und dann, spätestens dann beim 7. Projektleiter in 7 Jahren, muss man überlegen, okay, dann scheint es an den Organisationsstrukturen zu liegen. Nicht am Projektleiter, also nicht an dem Spieler liegt es dann, sondern am Spiel. Und da müssen wir das Spiel verändern und dem Spiel neue Strukturen verpassen. Und das finde ich gerade in dieser Situation so spannend. Also gerade, ne, du bleibst resilient, indem du selbst die Distanz wahrst und sagst, okay, es ist wie ein Spiel und ich habe jetzt andere Karten und ich schau mal, was ich mit diesen anderen Karten mache. Und eine Sache ist immer, ne, bei einem Spiel, also gerade bei Monopoly oder Uno, kannst du immer sagen, es ist ja nur das Spiel. Aber genauso auch in anderen Lebensbereichen zu sagen, es ist jetzt ja nicht mein ganzes Leben, was hier betroffen ist, sondern nur eine Rolle, ein Moment, ein Job, ein Projekt. Ne? Es macht mich nicht komplett als Menschen aus. Ich glaube, das ist einer der größte Aspekt, der uns resilient macht. Also da an der Stelle einmal diese Distanz zu bekommen und zu sagen, ich bin nicht als Mensch gerade hier betroffen, sondern es ist eine Rolle, es ist ein Spiel, es ist ein Moment. Und es gibt noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz, ganz viele weitere Spiele, die ich hier gerade spiele, die auch gut laufen, ne, auf die ich zurückgreifen kann. Ganz viele Freundschaften, deren, ne, Spiele sozusagen funktionieren, Vereine, andere Situationen und so weiter, die alle super laufen. Und das macht uns vor allem resilient, dieses Bewusstsein.
Und dann schaffen wir halt auch wieder diese Distanz reinzubringen, ja, um vielleicht nicht zu erstarren,
ja,
um immer mehr Sicherheit ins System zu bringen, sondern eigentlich zu sagen, hey, ich fühle das hier schon. Also meistens haben ja die Leute tatsächlich ein Gefühl dafür, du hast es ja auch am Anfang gesagt.
Ja.
Und ich kann es jetzt hier vielleicht auch benennen und auch kommunizieren. Mhm. Es haben sich Dinge gedreht, der Wind hat sich verändert.
Oh ja.
Es ist in Ordnung, dass ich jetzt anders entscheide und in eine andere Richtung gehe. Und auch das wird wieder eine Hypothese sein.
Mhm.
Ne? Also, und das, genau, mache ich jetzt besten Gewissens und dann ist gut. Und die es besser wussten, ja, okay, gut. Aber das, ja, ist tatsächlich etwas dann, wo man sagt, ja, es wird auch mal einer in die falsche Richtung glücklich in der USA rauskommen oder, ne, wie sagt man, die Amerika entdecken. Ja. Aber wie gesagt, das wird auch mal passieren. Aber ansonsten geht es darum, da, wo noch nie einer war, sich nach vorne zu irren, das muss man sich bewusst sein. Und das, diese Distanz ist, glaube ich, wichtig, wie du schon gesagt hast. Das ist, ich rede jetzt hier nicht vom hohen Ross, ne? Also bitte, ich erkenne das immer wieder auch bei mir selbst, diese Distanz zu finden und zu wissen, ja, also ich weiß es gar nicht genau. Ich habe eine Vorstellung, ich weiß hier und da, ich adaptiere und allein dieses ins Reflektieren noch zu kommen, macht mich manchmal unsicherer und wirkt auch unsicherer und das ist natürlich als Berater manchmal katastrophal, ne, weil ich verkaufe ja ganz oft Sicherheit.
Ja.
Ja, aber dann zu sagen, naja, das müssen wir jetzt rausfinden. Ne? Wenn ich für Unternehmen Kundenbefragungen mache, weil ich sage, hey, müsst ihr wissen, was sind die Kriterien für eure Produktentwicklung. Technik ist ein Lösungsraum, nicht das Produkt. Und ja, und jetzt fragen wir den Kunden und jetzt ist der Kunde uneindeutig, widersprüchlich, Ambiguität.
Ja.
Boah, ja, ich weiß, macht uns alle jetzt erstmal nicht glücklicher, aber hey, sehen wir es mal positiv. Wir haben uns vor einem riesen Fehler bewahrt, dass wir gedacht haben, wir wären sicher und hätten alles auf eine Karte gesetzt.
Mhm.
Und dann sage ich euch mal, das macht Kai glücklich, wenn ich das sage. Aber es ist die Wahrheit ganz oft. Und dann findet man halt oft mehr raus und besser raus und was geht, als wenn man einfach 5, 6, 7 Jahre lang in eine Richtung segelt und denkt, ja, ich sag mal, wir haben ja genug Proviant an Bord. Und dann am Ende müssen aber 3 Werke geschlossen werden, weil jetzt ist zu spät.
Ja, richtig.
Bevor wir jetzt in den Transfer gehen, eine letzte Frage noch. Nachdem wir über Spiele so schön sprechen gerade, nutzt du dann mit den Teams, die du begleitest, Miriam, nutzt du mit denen dann tatsächlich auch Spiele, um das quasi zu trainieren?
Ich nutze, um verschiedene Mechaniken zu erklären, häufiger mal Spiele. Ne? Also dann spielen wir das eine oder andere Planspiel oder so kleinere, ich sag mal, Aufwachspiele oder mal irgendwas zu simulieren, mache ich das sehr, sehr gerne. Was ich aber auch gerne nutze, ist allein diese Metapher, das Spiel. Und wenn es Probleme im Team gibt oder Probleme in der Organisation diverser Art, ne, da soll was digitalisiert werden, was automatisiert werden, da soll KI eingeführt werden. Dann an der anderen Stelle will man wachsen, an der nächsten Stelle gibt es ein emotionales Problem zwischen Mitgliedern des einen und des anderen Teams. Dann gibt es irgendwelche Probleme, irgendwelche Dinge, die nicht entscheiden werden können oder zu spät entschieden wurden. In all diesen Situationen hilft es, einmal zu überlegen, an welches Spiel erinnert dich das? Oder an welche Spielsituation erinnert dich das? Also gerade, ne, also wir sind ja viel im Ingenieurs- und Informatiker-Kontext unterwegs, da treffe ich auf sehr viele Spieler. Die einen spielen gerne Brettspiele, die nächsten Computerspiele, fast alle spielen irgendwelche Handyspiele. Wir sind irgendwie eine Spielergesellschaft, glaube ich. Und deshalb kann jeder dann sofort eine Assoziation finden zu irgendeinem Spiel oder Spielmoment, den man mal hatte. und beschreibt den sehr gerne und auch sehr genau. Und über dieses Bild, was sich dann ergibt, eine Distanz zum eigentlichen Problem, zum eigentlichen Thema aufzubauen und dann versuchen, wie würde ich denn im Spiel dieses Problem lösen und dann wieder zurück zu übertragen auf die eigentliche Situation. Das mache ich wahnsinnig oft, ja.
Okay, cool. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal mit einer neuen Folge an diesen Themenkomplex Spiel und Entscheidungen anknüpfen. Aber mit dem Blick auf die Uhr, lasst uns in den Transfer gehen. Peter, magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Also da würde ich tatsächlich mal als erstes, was du gesagt hast, fand ich ganz schön, dieses nochmal herauszuheben. Ich vergesse es auch ganz oft, fast schon die Regel der kleinen Schritte.
Ja.
Also diese kleinen Schritte, sie mögen riesig sein am Anfang, die Entscheidungstragweiten, aber zerlege das Problem in kleinere Schritte. Ne? Wir können es auch mal wieder zurückgehen, bau so viele Drehtüren wie möglich vielleicht sogar, überlege dir, wie du wieder zurückkommst, das zu kombinieren mit dem leistbaren Verlust. Mhm. Ich merke, mir tut auch der Podcast immer wieder gut, mir immer wieder hervorzurufen, wie wichtig das auch ist.
Ja.
Und das Zweite, was ich so für mich jetzt nochmal mitgenommen habe, ist auch ja diese Distanz, ne? Also das Konzept der Distanz. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich hier einen emotional schwierigen Anruf hatte vorher, ne? Und davor habe ich mich aber über was Extremes geärgert auf Arbeit. Und so blöd wie es klingt, dieser Anruf hat mich auch eingenordet irgendwie nochmal, hat mich sofort Distanz finden lassen zu dem Thema und sofort gesagt, ja. Dann ist es so, wie es ist und jetzt machst du das Beste draus, sprichst es morgen nochmal an und fertig. Ne? Und wie oft man sich teilweise, manchmal ist es ja so ein Ereignis, was einen rausreißt, aber dass man das tatsächlich nutzen kann als Konzept, diese Distanz, ob du das jetzt über das Denkmodell machst, wie ich als überlege, in welchem Spiel du wärst, wie würdest du dort handeln, vielleicht schon lösungsorientiert sogar, dann wieder das zu übersetzen, ist ja noch besser. Aber wie gesagt, das Thema der Distanz, dass sich das auch resilient macht und dadurch auch, wenn du Distanz hast, eigentlich auch wieder mutiger. Weil du, ja klar, wenn du drin bist, wenn du vielleicht starr bist, macht es dich noch fester. Noch, und dann hast du halt vielleicht, ja, willst du keine Unsicherheiten mehr zulassen. Mhm. Ja, also das fand ich ganz gut. Also die beiden Themen nehme ich mal für mich mit. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, das ist egal für wen, das ist jetzt vielleicht organisationell schwierig, vielleicht auch mal umzusetzen, aber dafür haben wir dann auch Experten, die das tatsächlich mit Teams machen, so wie du. Mhm. Aber für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft da draußen eben auch zu sagen, ja, finde Distanz zu dem Thema, was du da machst und dadurch wieder Freiheiten, Entscheidungen zu treffen. Ne? So, also und eben auch, und Agilität ist nicht, dass du sagst, ja, ich bin wankelmütig. Nein. Hast du eine signifikante Information, die dich dazu führt, eine Entscheidung zu überdenken, dann tu das auch.
Ja.
Und das geht mit Distanz deutlich besser, das zu erkennen, glaube ich.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, schön gesagt.
Tobias, was ist dein Transfer?
Ja, was ist mein Transfer? Also ich finde diese Brücke zum Spiel und zum Sport, die zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch viele unserer Folgen. Mhm. Also dieses Wer trifft, hat recht. Und aber die Umkehrung, wer nicht trifft, hat vielleicht trotzdem recht. Mhm. Also so diese beiden Merksätze, das einfach öfters mal auszuprobieren, zu sagen, okay, nimm ihn mal jetzt. Also halte ich nicht am Prozess fest, warte nicht drauf, irgendwie bis die zwei Ebenen durch sind, warte nicht drauf, bis wir alle Daten zusammen haben, weil das ist einfach unsicher, also das ist kein Wissen da. Also nimm ihn einfach und wenn du triffst, hast du recht. Wenn du nicht triffst, dann, okay, dann wissen wir halt auch, dass das noch nicht reinging.
Ja.
Das ist so Punkt 1, den ich sehe. Punkt 2 ist das Thema Retrospektiven. Ich bin ein sehr großer Fan von Retrospektiven. Und wirklich dieses Anschauen, okay, Nummer 1, der erste Aspekt der Retrospektive, bin ich noch auf Kurs? Bin ich Richtung meines Ziels? Bin ich dem Ziel ein Stück näher gekommen? Aber auch Nummer 2 zu sagen, okay, wie bin ich da hingekommen? Also die Frage nach der Zusammenarbeit, wie sind wir da hingekommen? Oder zu sagen, okay, welche Entscheidungen haben wir denn getroffen? Wie haben wir diese Entscheidungen getroffen? Mhm. Und haben wir eine Entscheidung getroffen, haben da jetzt gerade 9 Ingenieure über Frisuren entschieden? Also auch das, sowas, so die Entscheidungsqualität in einer Retrospektive irgendwie zu beleuchten, das ist so mein zweiter Punkt des Transfers. Und das Dritte, und das ist ein Gedanke, den, glaube ich, muss ich noch ein bisschen mit mir hin und her wälzen, ist so dieses Gefühl, ich muss jetzt entscheiden. Also ich bin der ich bin die Führungskraft, ich habe die Antwort parat, ich tue das. Und mir ist da auch nochmal irgendwie der Sport in den Sinn gekommen. Also ich glaube, ein guter Trainer kann durchaus diese Persönlichkeit, dieses Vertrauen irgendwie geben, auch eine gewisse Autorität ausstrahlen und trotzdem aber loslassen und zu sagen, hey Jungs oder Mädels, ich weiß jetzt auch nicht, was der nächste der richtige Spielzug ist.
Ja.
Probiert so, aber wenn ihr merkt auf dem Feld, der fliegt nicht, dann habt ihr alle Freiheiten der Welt, aus diesem System auszusteigen und was zu probieren. Und wer trifft, hat recht. Und da bin ich wieder beim, wer nicht trifft, hat vielleicht trotzdem recht gehabt, das jetzt mal zu probieren. Dann wissen wir halt, es funktioniert nicht.
Und wer nicht wirft, kann nicht treffen.
Genau, richtig. Also ich glaube schon, dass es Führungskraft und Führung gibt, ohne dieses, ich treffe die Entscheidung, ich weiß, wo es hingeht. Mhm. Ich glaube, das ist eher so dieser Vertrauensgeber, zu sagen, hey, lasst uns mal probieren. Und wenn es nicht passt oder wir verlieren oder wenn dieses Viertel abgeben, dann so what, dann stecken wir da alle drin. Das ist unser kollektives Ding, ne?
Entschuldigung, dass ich da nochmal so einen Transfer einhake, aber genau das ist dann, finde ich, für mich auch, und bevor du, Maria, uns mal sagst, was du so mitnimmst, aber das ist doch dann eigentlich auch Agilität. Also wieder im Sportkontext, ich gebe euch vielleicht eine Taktik, ein Spielzug mit, ja, aber ich weiß nicht. Und dann, ich sag mal, der Gegner reagiert anders, ne? Der Markt, der Umgebung, der Kunde, als wir uns vielleicht annehmen. Und jetzt habt ihr die Freiheit herauszufinden im Spiel, was vielleicht die richtige Lösung ist. Mhm. So. Und das ist halt, funktioniert mal und funktioniert halt mal nicht. Und diese Agilität anders zu entscheiden, als vielleicht mal angedacht, das davon muss man sich dann auch loslagen. Und dann ist man wieder auf einem neuen Entscheidungspunkt. Ne? Also dann von da aus geht's dann wieder weiter.
Mhm. Genau. Habe fertig. Jetzt an.
Ja, ich fand es großartig. Ja,
super gut.
Geiler Transfer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so viele schöne Dinge schon zusammengefasst. Ein Aspekt, der mir hängen geblieben ist, und ich glaube, wir könnten ihn noch viel weiter ausweiten und ausbauen, ist jetzt nur ein kleiner Aspekt, den wir nur am Rande geschnitten haben. Und zwar sagtest du, Peter, ne, dieses Bewusstsein, es ist jetzt ein Arbeitnehmermarkt und die suchen sich das Spiel aus. Und ich glaube, da steckt nochmal ganz viel drin. Also gerade erleben wir wirklich einen Wandel, auch gerade bei den neueren Generationen, die sich wirklich sagen, ich suche mir mein Spiel aus, ich gucke mir das an, ich werde irgendwo Mitarbeiterin oder mache mich selbstständig, dann spiele ich das Spiel und wenn es mir nicht gefällt, ja, dann wechsle ich wieder, dann spiele ich ein anderes Spiel. Diese Mentalität wird immer stärker und dieser Wunsch, sich irgendwie 30 Jahre ans gleiche Unternehmen zu binden, ja, also solche gibt es natürlich auch, aber die werden weniger. Und ich weiß, es gibt so ein paar, also die Kollegen, die hatte ich früher auch in meinem Team, die sagten, na, du machst einmal ein Studium und mit deiner Diplomarbeit hast du dich dann ja schon festgelegt für dein ganzes Leben, was du machen wirst beruflich. Da muss ich jetzt sagen, also so viele unterschiedliche, jetzt selber, Spiele, die ich schon gespielt habe. Ne? Mhm. Also ich war schon Qualitätsmanagerin, schon Projektleiterin, habe schon Organisationen
entwickelt. Ja, du weißt gar nicht mehr, wie du dich nennen sollst.
Nee, ich
also
weiß
wenn
nicht.
Jetzt Freunde fragen,
was bin
Miriam,
ich denn?
Was machst du denn eigentlich? Ja, da sage ich immer so, ich müsste eigentlich vor 10 Jahren sagen, immer noch, ich bin Ingenieur, damit könnt ihr am meisten was anfangen.
So. Ja, genau, also im Herzen bin ich Ingenieur.
Ich bin die große Spielesammlung mit 100 Spielen.
Ja, genau. Und ja. Ne, diese multipassionierten Menschen, die wir hier sind, die einfach auch wahnsinnig gerne unterschiedliche Spiele spielen, die sich ausprobieren wollen, die gucken wollen, was gibt's da noch für mich? Was darf ich noch lernen? Wo darf ich noch Wissen mir aneignen? Wo darf ich noch Erfahrungen sammeln? Wo darf ich mitgestalten? Und ich glaube, die Superkraft, die wir haben werden oder haben müssen in den nächsten Jahrhunderten, ich lehne mich mal raus, ist zu diesen Spielen einzuladen. Also wirklich zu lernen, einzuladen, bei diesen Dingen mitzuspielen und wirklich zu sagen, hey, ich plane dieses Spiel, das sind die Spielregeln, daran würde ich meinen Fortschritt erkennen, das ist meine Absicht, dieses Ziel will ich erreichen und haste Bock, da mitzuspielen. Und wenn wir das gut machen, wenn wir da gute Einladungen aussprechen, ich glaube, dann haben wir schon wie sagt man schon, haben wir schon gewonnen.
Ja, sehr schön.
Das ist ein geiles Schlusswort.
Ein geiles Schlusswort, ja. Auf jeden Fall. Und dann ändern sich die Spielregeln. So. Nein, aber, nee, Wahnsinn, du hast genau recht. Also dieses Einladen und ja. Nee, und dann, aber das ist schön gesagt von dir, dieses Einladen und dann auch zu akzeptieren, dass andere Spielregeln haben. Ja. Und dann ist es auch in Ordnung und dann akzeptieren wir das auch. Und wie gesagt, das ist dann halt kein richtig und kein falsch. Das Spezialistentum hat lange funktioniert. Jetzt kann jeder für sich, gibt es bestimmt Bereiche, wo das weiterhin sehr gut ist. Also ich will immer noch lieber von einem Kniespezialisten operiert werden, als von einem generalistischen Arzt, sag ich mal. Ja. Und dennoch glaube ich, in unseren Bereichen, wo wir auch tätig sind, merken wir schon, dass dieses Connecting the Dots, jetzt bin ich mal so wieder, dieses Verknüpfen, doch schon auch wichtig ist und dass das manchmal in der Tiefe des Spezialistentums nicht so einfach mehr ist, wenn man sich dann mit den vielfältigen, komplexen, dynamischen Veränderungen beschäftigt. Was nicht heißt, dass ein Spezialist jetzt seine Berechtigung nicht mehr hat. Ganz im Gegenteil, wir suchen extrem immer nach Experten in den entscheidenden Momenten. Aber schon auch diese Generalisten, nenne ich es jetzt mal, doch schon auch auf dem Vormarsch sind, weil eben doch vielfältige Einflüsse verbunden werden müssen. Mhm. Und das ist eigentlich eine Spiegelung unserer Realität.
Ja.
Ja, also die Spiegelung, dass alles miteinander vernetzt und verbunden ist und eben nicht mehr kompliziert ist und ausrechenbar, widersprüchlich dem Ingenieurswesen mal. Mm. Und dennoch brauchen wir den Ingenieur hier und da, ne? Also ich fühle mich da nicht negativ, also ich oder so, ne? Also das ist schon. Ja, cool. Wie ihr merkt, wir könnten die ganze Zeit weiterreden.
Ich spiele jetzt mal Miriam den Switch-Joker zu, mein lieber Peter. Du verlierst jetzt deine Redezeit und Fragen und überhaupt. Und Miriam hat jetzt noch die Gelegenheit. Also Nummer eins, gibt's vielleicht noch eine Frage, Miriam, die wir nicht gestellt haben, die du gerne gestellt hättest? Oder vielleicht ist es auch nur eine Lieblingsressource, die du hast. Buch, Video, Podcast, ein Spiel, was du gerne noch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest.
Ja, das Thema einladungsbasiert führen, da steckt noch eine ganze Menge mehr dahinter. Und das kann ich allen nur ans Herz legen. Googelt mal Invitation-Based Change, Inviting Leadership, das sind so die Schlagworte. Ich beschäftige mich da sehr, sehr gerne mit. Und ich glaube da, gerade für Führungskräfte, ist das eine Kernkompetenz? Das kann ich euch vom Buch bis hin zu Podcasts und Interviewreihen, die ihr da finden, dann werdet echt ans Herz legen. Und ja, wir machen weiter. Also ich freue mich.
Vielleicht auch nochmal direkt jetzt, ne? Miriam, du bist ja nun jetzt hier bei uns auch im Podcast nicht einfach nur so gelandet, sondern wir hatten ja den Wunsch, dich hier, ich sag mal, zu uns zu holen, ist ja immer für mich, Tobias, für mich, ne, wir sind da ja offen, genießen diese Gastfolgen am meisten. Ich glaube, wir sind die glücklichsten Menschen immer davon, weil wir am meisten bekommen. Vielleicht auch, stell dich auch noch mal ganz kurz vor, wer dich jetzt hier vielleicht auch kennengelernt hat, der denkt, ey, Mensch, das ist ja super, vielleicht kann ich das auch gebrauchen, das finde ich toll. Ich möchte nicht billig machen oder selbst machen und dann mir doch einen Experten, sondern ich hole mir gleich den Experten und sag, hey, helfen mir doch mal. Was machst du dann konkret? Wo hilfst du auch nochmal Menschen? Was hast du auch für Formate, wo man dich hören kann, sehen kann, folgen kann?
Ja, wo kann man mich? Also ich bin auf verschiedensten Kanälen unterwegs. Ich glaube, am meisten bekommt man über mich und von mir auf LinkedIn mit. Da sehe ich auch zu, dass ich immer mal wieder so ein Update gebe, wenn es was Neues gibt, wenn ich wieder einen Artikel geschrieben habe oder irgendeine Podcast-Folge rauskommt, wie eure, ne? Die wird dann da auf jeden Fall geteilt. Das heißt, die verpasst ihr dann nicht. Ich bin selber auch noch im Podcast Agile World unterwegs. Mhm. Das ist ein internationaler Podcast. Das heißt, wenn ihr nach Agile World guckt, dann müsst ihr Agile World Deutsch suchen, wenn ihr die deutschen Folgen haben wollt. Da bin ich unterwegs. Es gibt die auch noch auf diversen anderen Sprachen. Mhm. Und das ist eine wahnsinnig coole Community, die dahinter steckt. Ja, und das ein oder andere Buch, aber da werdet ihr drauf stoßen, wenn ihr euch dafür interessiert. Googelt einfach mal und schaut mal auf Amazon, was da so gibt. Das ein oder andere wird man nachlesen können, auch in Zukunft. Also da kann ich sagen, im nächsten Jahr kommt auch noch wieder was Schönes zum Nachlesen raus.
Dann packen wir doch da 2, 3 Links in die Shownotes zu dir, deinen Büchern und dem Podcast und vielleicht noch ein, zwei zum Thema Invitation-Based Leadership. Mhm. Und dann, glaube ich, haben unsere Hörerinnen und Hörer ausreichend Material zum Stöbern und dir weiter zu folgen.
Genau. Und wenn es noch weitere Fragen gibt, immer gerne anschreiben. Ich freue mich immer und antworte auch.
Sehr schön.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Miriam.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
War uns eine Ehre. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Bis bald.
Danke euch. Bis bald.
Bis bald.
Ja, wow. Was für eine Folge. Was für ein cooler Gast. Für uns wieder, glaube ich, ein Leckerbissen inhaltlich da reinzusteigen. Ich glaube, auch für unsere Zuhörerinnen viel dabei. Ich glaube, es ist manchmal sehr theoretisch, aber am Ende, glaube ich, muss es jeder für sich in seinen Kontext bringen. Ne? Aber what's next, Tobias? Was haben wir dann so Schönes noch?
Ja, ich würde sagen, wir machen mit Gastfolgen weiter, weil die uns einfach so viel Spaß machen. Ich habe einen Professor am Start, den Professor Martin Friesel aus Bamberg, und der beschäftigt sich mit dem Thema Strategie und Organisation. Also wir bleiben im organisationalen Kontext und wir sprechen über strategische Entscheidungen und wir sprechen auch über Aufmerksamkeits-Bias bei strategischen Entscheidungen. Also super spannendes Thema, kannst dich auf was gefasst machen. Freue ich mich schon mega drauf. Und ich habe noch einen zweiten Gast am Start. Da verrate ich mal noch nicht so viel, aber da sprechen wir so ein bisschen über unterschiedliche Entscheidungsmethoden, Handwerkszeug. Also das wird sehr vielfältig und vielleicht ein bisschen methodischer mal wieder.
Ja, sehr cool. Und zwischendrin machen wir ja nochmal irgendwie ein kleines Duett, oder?
Ein Bias wäre mal wieder ganz cool, oder? Wollen wir mal wieder ein Bias machen?
Ja.
Ach, da fänden wir schon was.
Ja, da gibt es ja genug, da laufen ja genug Bias draußen rum, ne? Und das fällt schon was ein. Also wunderbar, sind wir dabei.
Ja, und ich würde sagen, wenn das für euch cool klingt und ihr diese Folgen nicht verpassen wollt, wie immer, Podcast-Folgen, Spotify, Apple, Amazon, abonnieren, Glocke drücken und natürlich immer gerne Sternebewertungen. Weihnachten steht vor der Tür. Ihr könnt uns mit Sternebewertungen beschenken. Für Peter bitte nur die 5-Sterne-Bewertung. Am besten noch eine Rezension dazu schreiben, hilft uns ein bisschen bei der Sichtbarkeit, gibt uns Feedback, hilft uns, uns zu verbessern. Schlagt uns Gäste vor, wünscht euch Themen in den Folgen, schreibt uns über eure Entscheidungssituation. Wir freuen uns immer über Zuschriften, entweder auf LinkedIn oder per E-Mail. Und ja, damit würde ich sagen, Deckel drauf auf unsere Folge für heute. Und zum Ende schaut hier jemand mit den Hufen. Ada, one more thing, gehört dir.
Wann hast du das letzte Mal eine Entscheidung getroffen, obwohl du nicht alle Antworten hattest? Genau das ist Agilität im echten Leben. Nicht warten, bis alles perfekt ist, sondern mit dem Arbeiten, was da ist. Probier's diese Woche mal aus. Nur ein kleines Experiment. Ciao, Ada.